Wir bauen immer riesigere Teleskope, um so ganz, ganz lichtschwache Objekte für uns noch sichtbar oder fotografierbar machen zu können. So wie zum Beispiel das ELT, das Extremely Large Telescope in Chile. Aber gibt es auch Teleskope, die das für uns gänzlich Unsichtbare sichtbar machen können?
Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 57. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch heute wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute sprechen wir zum dritten Mal über die Werkzeuge der Astronomie.
Und heute geht es um Teleskope, die uns das Unsichtbare im Weltall zeigen.
In unserer letzten Folge haben wir einen Rückblick zu unserem 7. KTT gemacht, aber davor gab es schon 2 Folgen zu einer Reihe, die wir gestartet haben. Wie beobachten wir den Weltraum? Was sind unsere Instrumente? So ein bisschen Tooltime der Astronomie. Und da haben wir jetzt die Folge 3 mit den Fernrohren eben für das Unsichtbare. Bis jetzt haben wir uns nämlich vor allem Geräte angeschaut, Fernrohre angeschaut und Techniken, wo wir eigentlich das aufnehmen, wahrnehmen und verarbeiten, was wir im Prinzip auch mit unseren Augen sehen können, also Licht, sichtbares Licht. Aber es gibt ja noch mehr als das. Es gibt sowas wie unsichtbares Licht. Johnny, was soll denn unsichtbares Licht sein?
Also das sind Lichtwellen, die entweder eine zu hohe oder zu niedrige Frequenz haben, anstatt dass sie in Spektrum des sichtbaren Lichts befinden. Und das ist zum Beispiel Infrarot, das ist zum Beispiel eine Art der Wärmestrahlung. Das kann man zum Beispiel nicht sehen. Oder Gammastrahlung, das wird von radioaktiven, oder halt von zum Beispiel Atomen, und dann wird es ausgestrahlt. Und das kann man nicht sehen, aber das ist halt Licht. Und das gehört genauso zu den Lichtwellen wie das Licht, das uns die Farbinformationen von Objekten transportiert.
Genau, und mit diesen Arten des unsichtbaren Lichts, des für uns Menschen erst einmal unsichtbaren Lichts, kann man ganz schön viel Informationen finden und tolle Sachen herausfinden. Ich starte mal bei den ganz, ganz langen Wellenlängen. Je länger die Wellenlänge ist, desto größer muss im Grunde das Teleskop dafür sein, dass man was sehen kann. Für ganz große, lange Wellenlängen brauchen wir also Riesenteleskope. Und die größten Teleskope, die es überhaupt gibt, die verwenden wir für Radiowellen. Es geht um Radioastronomie. Ihr könnt sich vielleicht erinnern, in unserer Folge 50, Sastronomy, wir Astronomen sind komisch. Wir Astronomen sehen Radio, anstatt Radio zu hören. Radiostrahlung kann man sichtbar machen, kann man sogar zu Bildern verarbeiten. Und es ist auch ziemlich wichtig. Mal schaut man sich in Radiostrahlung an, oder was gibt denn Radiostrahlung im Universum ab? Alles, was wenig Energie hat, so Prozesse, wo wenig Energie frei wird. Und da gibt es schon einiges, was trotzdem total spannend ist. Mit einer Sache haben wir uns einmal im Kurse beschäftigt und haben selber an einem Citizen Science Projekt mitgemacht zu den Solar Radio Bursts. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo wir einen Beitrag für eine Pariser Doktorarbeit geleistet haben. Also es gibt so Prozesse im Sonnenwind, die Radiostrahlung abgeben. Das kann man mit Radioteleskopen messen. Noch spannender ist es, Radiogalaxien anzuschauen. Also bei manchen Galaxien, die haben vor allem in ihrer Umgebung Prozesse, die Radiostrahlung abgeben. Rund um schwarze Löcher wird viel Radiostrahlung abgegeben. Und das war besonders wichtig, denn Radiostrahlung bietet so eine der allerbesten Möglichkeiten, ein Bild eines schwarzen Loches zu machen. Und genau so wurde ja auch dann wirklich das allererste Bild eines schwarzen Loches gemacht. Nämlich 2019 gab es auch dann den Nobelpreis dafür, das erste Radiobild eines schwarzen Loches von der Galaxie M87, von so einer Riesengalaxie. Wie macht man ein Bild von einem schwarzen Loch mit Radioteleskopen?
Das war das Event Horizon Teleskop. Also Teleskop war es eigentlich nicht. Es waren eigentlich viele, viele Teleskope von der ganzen Welt über, die gleichzeitig erarbeitet haben, und dann wurden die Daten auf Festplatten zu einer riesigen Datenmenge gebracht, und dadurch hat man quasi ein großes Teleskop erschaffen.
Ja, eine wilde Sache. Das hat über ein Jahr gedauert, bis man alle Daten dann zusammengehabt hat, denn es war auch ein Radioteleskop von der Antarktis mit dabei und man musste den antarktischen Winter abwarten, denn da kann man nichts transportieren. Man musste also warten, bis der Sommer kommt, bis man überhaupt diese Festplatte mit dem Schiff versenden konnte. Warum macht man das nicht einfach online über Datenleitungen?
Diese Unmengen an Daten, also mehrere hunderte Terabyte, wären immer noch viel zu groß für diese riesen Internetleitungen. Also auch wenn sie sehr schnell sind, hunderte Terabyte sind einfach immer noch zu viel.
Ja, und man muss sich vorstellen, man muss die Daten alle mit so Zeitstempeln versehen, um die richtig zu überlagern, muss man also genau von jedem Teleskop das so überlagern, was es genau zur gleichen Zeit aufgenommen hat. Aber so war es eben möglich, mit mehreren Radioteleskopen quasi als erdgroßes Riesenradioteleskop zuerst das Bild von M87, vom schwarzen Loch in M87 und dann auch ein Bild vom schwarzen Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße zu machen. Das schwarze Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße hat einen Namen.
Sagittarius A Stern.
Warum heißt das so?
Weil es im Sternbild Sagittarius ist, weil es das hellste Objekt ist, daher A, und Stern, weil es eine Radioquelle ist.
Alle Radioquellen werden mit einem Stern bezeichnet. Also man wusste zuerst etwas, ja, da gibt es irgendwas, was eine starke Radiostrahlung hat, und erst viel später war klar, das ist das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Ja, was kann man denn noch sehen mit Radioteleskopen? Eine spannende Sache gibt es noch. Ich habe gesagt, das sind vor allem Prozesse, die wenig Energie abgeben. Und am allerwenigsten Energie, was ein einzelnes Atom abgeben kann, das ist so eine Feinstrukturänderung, nennt man das. Da ändert sich nur der sogenannte Spin des Elektrons im neutralen Wasserstoffatom. Das braucht ganz, ganz wenig Energie und da kommt auch nur eben eine Wellenlänge mit einer relativ geringen Frequenz raus. Die Wellenlänge, die sind nur 21 Zentimeter und das ist eben die Linie des neutralen Wasserstoffs. Und das ist jetzt ganz wichtig. Überall, wo einfach kalter Wasserstoff so in der Gegend herumhängt in der Galaxie, gibt der ein bisschen was von dieser Wellenlinie ab. Das heißt, mit Radioteleskopen können wir schauen, wo überall sind so kalte Wasserstoffwolken in unserer Galaxie verteilt oder in anderen Galaxien. Das ist also unsere große Wasserstoffsuchmaschine, wo wir schauen können, wo ist denn praktisch Material, aus dem dann irgendwann wieder neue Sterne entstehen können. Gehen wir weiter in den nächsten Wellenlängenbereich, etwas kürzere Wellenlängen, so Radiowellen. Da startet so bei einigen Dezimeter und geht hin bis zu etlichen Metern Wellenlänge. Jetzt geht es um Mikrowellen. Mikrowellen, das sind aber jetzt nicht Mikrometerlängen bei der Wellenlänge, sondern das ist eher so Millimeter bis Zentimeter herum. Man kennt das vom Mikrowellenherd. Der Mikrowellenherd hat eigentlich, ich glaube, eine Wellenlänge von so 10 Zentimeter, irgend sowas in die Richtung. Heißt trotzdem Mikrowelle, obwohl die Wellen 10 cm Wellenlänge haben. Oder der Mikrowellenhintergrund des Universums, das ist so rund um 1 mm herum. Allerdings relativ viel drunter und relativ viel drüber. Und das sagt uns schon das Wichtigste darüber, wo diese Mikrowellenastronomie spannend ist. Wir wollen was darüber wissen, wie diese kosmische Mikrowellenstrahlung beschaffen ist, die es überall im Universum gibt, die scheinbar aus allen Richtungen zu kommen scheint. Und die kann uns was über den Anfang des Universums erzählen.
Also die kosmische Hintergrundstrahlung ist sowas wie der Nachhall vom Urknall. Da geht es darum, nachdem sich das alles ausgebreitet hat, hat es irgendwann dann ein bisschen abgekühlt. Und da gab es nur noch 3000 Grad. Und dann haben die Atomkerne angefangen, die Elektronen einzufangen, weil die haben vorher die Ausbreitung von den Sachen halt blockiert. Und nachdem die eingefangen waren, hat sich diese Hintergrundstrahlung mehr oder weniger ausbreiten können. Die ist jetzt eigentlich überall und immer ähnlich, ziemlich gleich.
Genau. Jetzt könnte man glauben, ja, 3000 Grad, das müssen wir noch sehen. Das ist ja rotes Licht quasi. Also wenn du was auf 3000 Grad erhitzt, dann wäre das ja noch rot. Und was wir jetzt messen, ist eben nur mehr solche Mikrowellenstrahlung. Was hat denn die Wellen so stark ausgedehnt?
Die kosmische Rotverschiebung, und zwar um den Faktor 1100.
Genau, weil der Zeitpunkt quasi, wo das passiert ist, 360.000 Jahre nach dem Urknall, das kann man umrechnen in eine Rotverschiebung, also wie stark hat sich inzwischen das Universum ausgedehnt, und das ist ein Faktor 1100, ums 1100-fache. Also alles ist im Universum um das 1100-fache ausgedehnt und damit auch diese Wellenlänge. Es hat also als rotes Licht begonnen und hat sich auseinandergedehnt zu Mikrowellen. Und genau das können wir jetzt mit besonderen Weltraumteleskopen messen. Wir müssen dazu in den Weltraum, denn diese Mikrowellenstrahlung, die kommt nicht durch die Erdatmosphäre durch. Die wichtigsten Weltraummissionen, die das gemacht haben, waren COBE, Cosmic Background Explorer, dann WMAP, also WMAP, das war der Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Und das Neueste ist der ESA-Satellit Planck. Das war also die letzte Mission, die das vermessen hat. Und COBE war im Erdorbit. Und WMAP und Planck, die waren am L2, am Lagrange-Punkt 2, also 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Man muss, damit man solche Mikrowellen messen kann, die Messgeräte kühlen. Und zwar ganz extrem. Die sind also auf weniger als 1 Kelvin heruntergekühlt worden, was verdammt schwer ist, und habe auch nur so lange funktioniert, solange man Kühlmittel hatte. Also solange die Planck-Mission gelaufen ist, war das vermutlich mit weit unter 1 Kelvin der kälteste Punkt im ganzen Universum. So, außer die Aliens hatten eine ähnliche Mission. Also ganz wichtig, über die Mikrowellen erfahren wir was über die Ursprünge und die Anfänge unseres Universums. Denn wie diese Hintergrundstrahlung verteilt ist, hat einen Einfluss darauf gehabt, wo sich jetzt Galaxien gebildet haben und so weiter. Einen guten Schritt weiter runter in der Wellenlängenskala sind wir jetzt bei Infrarotteleskopen. Und da kommt natürlich jetzt beim Infrarotbereich, so im Bereich zwischen, sagen wir, so einem Mikrometer bis zu einigen 10 Mikrometer, der große Star der aktuellen Weltraumteleskope dran.
Das James Webb Weltraumteleskop.
Das ist nämlich ein Infrarotteleskop, was vielen nicht ganz bewusst ist. Also das kann es zu Wellenlängen zwischen 0,8 Mikrometer und knapp 30 Mikrometer messen. Wir hatten ja am Kepler-Teleskop-Treffen einen, der eines der wichtigsten Instrumente, James Webb Space Teleskop, mitkonstruiert hat dabei, Urs Hunvadetre, der das MIRI, das Mittelinfrarotgerät, mitkonstruiert und mitgebaut hat. So, was ist jetzt der Grund dafür, dass man dieses ganz tolle und extrem gut abbildende, fast perfekt abbildende Riesenfernrohr, hat der 6,4 Meter Spiegeldurchmesser, warum man da Infrarot und nicht normales Licht genommen hat? Der Grund ist, dass im Infrarot eben Dinge sehen kann, die wir mit einem Lichtteleskop wie mit dem Hubble überhaupt nicht hätten sehen können.
Weil es gab ja schon eines, das super im normalen Licht aufgenommen hat, das Hubble, deswegen wollen sie was anderes auch sehen, oder?
Genau. Und die Dinge, die man jetzt nicht sehen konnte, waren ja Dinge, die früher zum Beispiel im normalen Licht waren. Das ist wieder ein bisschen ähnlich wie bei den Mikrowellen. Es sind ja auch alle anderen Wellenlängen gedehnt worden. Das heißt, wenn wir ins frühe Universum schauen wollen, 10 Milliarden Jahre zurück, 12 Milliarden Jahre zurück und so weiter, da sind die Wellenlängen immer mehr gedehnt. Und aus einem normalen Licht, das damals ausgesendet wurde, ist mittlerweile Infrarot geworden. Das heißt, weil es gerade im Infrarot sieht, sieht das James Webb Space Teleskop Sterne und Galaxien, also Galaxien eigentlich und Galaxienhaufen, die eben sichtbare Sicht ausgesendet haben, dass durch die Ausdehnung des Universums mittlerweile nur mehr Infrarotstrahlung ist, weil eben das ganze Licht mitgedehnt worden ist. Erst dadurch, dass es ein Infrarotteleskop ist, kann das James Webb so tief in die Vergangenheit schauen. Aber es kann noch mehr. Es gibt auch Dinge, wo Infrarotlicht durchkommt, wo wir mit sichtbarem Licht nicht durchschauen können, nämlich Staub. Staub ist ziemlich lichtundurchlässig. Wir haben so viele Staubwolken in der Milchstraße, können wir nicht durchschauen im sichtbaren Licht, aber Infrarotlicht geht durch. Das heißt, wir können mit dem James Webb durch die Staubwolken durchschauen und zum Beispiel uns anschauen, wie neue Planetensysteme entstehen, denn die sind immer von solchen Staubwolken umhüllt. Das wird sonst auch nicht gehen. Und noch etwas gibt genau Infrarotlicht ab, so um 10 Mikrometer herum. Das ist zum Beispiel die Erde oder andere Planeten. Typischerweise haben Planeten Temperaturen, dass sie im Infrarot leuchten sozusagen. Dieses Infrarotleuchten, das können wir nicht sehen, aber das James Webb kann es sehen. Das heißt, mit dem James Webb Space Teleskop können wir Exoplaneten direkt aufnehmen. Also nicht durch das Licht, das sie reflektieren von ihrem Stern, sondern das Licht, das sie selbst aussenden. Das ist unsichtbare Infrarotlicht. Oder auch Asteroiden, die im Sonnensystem herumfliegen, kann man in diesem Infrarotlicht ganz anders anschauen. Und auch Planeten geben da neue Informationen preis. Also Infrarotteleskope sind deswegen ziemlich coole Sachen. Alles bis jetzt waren Wellenlängen, die weniger Energie haben als sichtbares Licht. Jetzt gibt es aber auch, wie wir gesehen haben, Wellenlängen, die mehr Energie haben, die kürzer sind. Je kürzer, desto mehr Energie. Das sieht man, wenn unser Körper zu viel UV-Strahlung abkriegt, dann kriegen wir einen Sonnenbrand. Gleichzeitig, wenn man im Ultraviolett jetzt die Sonne beobachtet, sieht man wieder ganz neue Features und ganz neue Sachen. In unserer allerersten Folge Astronomie am Kepler haben wir uns ja Daten von einem Ultraviolett-Teleskop angeschaut, vom SDO. Von einem Satelliten, der die Sonnenaktivität beobachtet. Ich glaube, Sun Dynamics Observatory, SDO. Und dann sieht man also ganz andere Strukturen auf der Sonne, als es im Normalen nicht möglich wäre. In jeder Wellenlänge sieht man bei einem Stern ein bisschen andere Dinge, was auf dem Stern passiert. Und das nützen wir zum Beispiel auch auf unserer Schulsternwarte, wenn wir die Sonne im roten Licht anschauen und im grünen Licht anschauen und im violetten Licht anschauen, da kann man also auch schon ein bisschen was machen und noch viel mehr, wenn man eben dann zum Beispiel zu ultravioletten Strahlungen übergeht. Da gibt es also so riesige Strukturen, die man sonst überhaupt nicht sehen könnte. Aber gehen wir weiter. Was hat noch mehr Energien als Ultraviolett?
Zum Beispiel Röntgenstrahlung.
Und wir haben auch Röntgenobservatorium. Auch das geht nur vom Weltraum aus. Da gibt es zum Beispiel Chandra, 1999 gestartet. Das war eine NASA-Mission und im gleichen Jahr XMM Newton, also X für X-Rays, also Röntgenstrahlung. Das Teleskop ist von der ESA gestartet worden. Die sind ein bisschen verschieden. Chandra hatte die bessere Auflösung, aber Newton hat eine viel größere Empfindlichkeit. Die haben sich also super ergänzt. Die waren beide in der Erdumlaufbahn auf so ganz elliptischen Orbits. Was kann man jetzt im Röntgenlicht besonders gut sehen? Da ist einmal die Sonnenkorona. Die ist sehr heiß, die hat bis zu 1 Million Grad. Und das sind hochenergetische Prozesse. Und hochenergetische Prozesse, die geben eben auch Röntgenstrahlung ab. Also was sich in der Korona, in der äußeren heißen Atmosphäre der Sonne tut, sieht man das. Dann, wenn es Ausbrüche auf der Sonne gibt, Flares, da werden Ladungen mit hoher Energie beschleunigt und auch das gibt Röntgenstrahlung her. Also die Sonne gibt Röntgenstrahlung ab durch ihre Ausbrüche, die können wir mit Röntgenteleskopen anschauen. Überhaupt Ausbrüche im Universum, also Supernova-Ausbrüche oder wenn etwas in ein schwarzes Loch hineinfällt, alles was so extreme Ereignisse sind, gibt Röntgenstrahlung ab und können wir damit beobachten. Es gibt dann aber ganz Besonderes, nämlich Röntgen-Doppelsterne. Da wusste man länger nicht, was das ist. Das sind also zwei, also ein echter Stern und eine Sternleiche. Meistens ist es entweder ein weißer Zwerg oder ein Neutronenstern, wo Material vom noch lebenden Stern auf die Sternleiche runterfällt. Also so ein Prozess, wo dann zum Beispiel sowas wie eine Nova oder später eine Supernova entstehen könnte. Und das sind eben Röntgendoppelsterne, diese Materie, die vom einen Stern auf den anderen runterfällt, eben am Schluss ziemlich stark Röntgenstrahlung abgibt. Und es gibt riesige Flecken am Himmel, die man im Röntgenlicht sieht. Etwas, das wir auch am KTT beobachtet haben, den Virgo-Galaxienhaufen. Galaxienhaufen strahlen in ihrer ganzen Fläche voll hell im Röntgenlicht. Das liegt daran, dass die Gase in einem Galaxienhaufen, also zwischen den Galaxien, unglaublich heiß sind. Die können mehrere Millionen Grad haben. Es ist zwar dünn verteilt, aber extrem heiß und deswegen leuchten die im Röntgenlicht. Gut, und die letzte Stufe der Energieskala fehlt uns noch. Was kommt denn jetzt nach Röntgen?
Gammastrahlung.
Und wir haben tatsächlich auch Gammastrahlungsteleskope, wenn man das auch Teleskop nennen möchte. Das sind also Messgeräte, die Gammastrahlung irgendwie feststellen können. da gibt's coole Geschichten drüber. Zum Beispiel, vor ungefähr 70 Jahren gab's da die Vela-Satelliten. Die sind eigentlich gestartet, weil man überprüfen wollte, dass sich auch die Sowjetunion an den Atomtest-Sperrvertrag hält. Da hat man gerade ausgemacht, man macht keine Atomtests mehr. Und bei Atomtests werden Gammastrahlen frei. Und die wollten jetzt eigentlich überwachen, dass es ja keine wilden Gammastrahlenausbrüche gibt. Und kaum waren die Vela-Satelliten gestartet, haben sie ein wildes Gammastrahlenereignis gemessen, nur nicht von der Erde, sondern aus dem Weltraum. Da hat man den ersten GRB, den ersten Gamma-Ray-Burst gemessen. Komplett überraschend. Man wusste überhaupt nicht, was das soll, was da passiert im Weltraum, dass da Gammastrahlenausbrüche kommen. Hatten wir auch schon einmal in einer früheren Folge über GRBs bei der Boat-Folge, The Brightest of All Time. So, ich glaube Folge 13 oder 14 oder so war das. Also das passiert auch rund um schwarze Löcher herum. Also man kann solche Gammastrahlenausbrüche, GRBs messen, Gammablitze. Dann gibt es Zentren von Galaxien, also schwarze Löcher, supermassive schwarze Löcher in Galaxienkernen, die noch aktiv sind, die viel Materie fressen und die geben auch Gammastrahlung ab. Das sind dann die Quasare. Schwarze Löcher haben wir gesagt, da haben wir Gammastrahlung auch. Auch bei Supernovae-Explosionen gibt es Gammastrahlung. Und auch in den Galaxienhaufen gibt es manchmal so extreme Temperaturen, dass die nicht nur im Röntgen, sondern auch noch im Gammalicht leuchten. Was haben wir da an Fernrohren? Eben natürlich nicht nur die alten Militärsatelliten Vela, sondern wir haben im Weltraum zum Beispiel Integral, also International Gamma Ray Laboratory. Der ist seit 2000 im Weltraum. Der misst also Gammastrahlung vom Weltraum aus. Jetzt kommt Gammastrahlung nicht durch die Erdatmosphäre durch und trotzdem gibt es Gammastrahlungsobservatorien auf der Erdoberfläche. Nämlich im Süden von Afrika haben wir HESS und auf La Palma haben wir MAGIC. HESS ist nach einem Steirer benannt, nach einem Österreicher. Ja. Viktor Franz HESS, der hat nämlich die Höhenstrahlung entdeckt, also dass aus dem Weltraum Strahlung kommt. Es ist natürlich eine Abkürzung auch. High Energy irgendwas. Diese Teleskope arbeiten, das ist das Schrägste überhaupt, wie diese Teleskope funktionieren. Wie will ich Gammastrahlen messen, wenn Gammastrahlung gar nicht durch die Atmosphäre kommt? Und was die eigentlich wirklich messen, ist was, das durch die Gammastrahlung entsteht, nämlich Cherenkov-Licht. Und das ist eine ziemlich schräge Sache. Das funktioniert so. Gammastrahlung mit extrem viel Energie trifft die obersten Schichten der Erdatmosphäre und durch die Wechselwirkung mit der Luft wird aus dem Gammastrahl Materie. Aus Energie wird Materie, aus Strahlung werden Teilchen. Das passiert wirklich. Das ist mit dem E ist gleich mc². Also es entstehen Massen mit der Energie dividiert durch c². Also aus Strahlung kann wirklich Materie werden und das passiert da. Und weil die Energie so hoch ist, ist das nicht einfach nur ein Teilchen, das entsteht oder so, sondern so richtige Teilchenschauer. So richtig eine Kaskade an Teilchen. Und die sind noch dazu extrem schnell. Die haben fast Vakuumlichtgeschwindigkeit. Und es ist jetzt so, dass sich in der Luft Licht nicht wirklich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, sondern die vorhandene Luft bremst Licht ein bisschen ab. Licht ist ein bisschen langsamer, wenn es durch Luft durchgehen muss. Und darum sind diese Teilchen in der Luft überlichtschnell. Die bewegen sich schneller, als sich das Licht selbst durch die Luft bewegen kann. Und immer wenn das passiert, entsteht so ein blaues Licht, die sogenannte Cherenkov-Strahlung. Die entsteht auch zum Beispiel in Atomreaktoren. Da haben wir was Ähnliches. Im Wasser ist die Geschwindigkeit der entstehenden Teilchen größer als die Lichtgeschwindigkeit im Wasser. Und darum entsteht da auch diese Cherenkov-Strahlung. Das ist so eine Art Überschallknall in Lichtform. Und diese Teleskope, eben das HESS und das MAGIC, die können diese Cherenkov-Strahlung messen und dann zurückrechnen, was waren das für Gammastrahlen. Also das sind, glaube ich, das sind die zweitschrägsten Teleskope, die ich kenne. Das allerschrägste Teleskop, das ich kenne, oder die allerschrägsten Teleskope, die ich kenne, die arbeiten jetzt überhaupt nicht mehr mit Licht. Wir haben mittlerweile auch andere Dinge gefunden, mit denen wir ins Universum schauen können. Das eine Teleskop besteht aus einem Eiswürfel und das andere Teleskop besteht aus einem Laser. Wie kann ein Eiswürfel ein Teleskop sein? Der Eiswürfel hat 1 Kilometer Kantenlänge und befindet sich einige Kilometer tief im Eis der Antarktis und heißt wirklich Ice Cube, das Ice Cube Observatorium. Das sind rund um einen Kubikkilometer Eis, das extrem klar ist, lauter Messsonden drinnen, die wieder Tscherenkow-Strahlung messen sollen. Also wieder so ähnlich wie bei den Magic-Teleskopen. Nur was kann da drinnen einen Tscherenkow-Lichtblitz erzeugen? Da kommt ja eigentlich nichts rein. Aber es gibt bestimmte Teilchen, die fliegen fast überall durch und ihr alle werdet gerade von Trilliarden solcher Teilchen durchflutet.
Neutrinos?
Das ist ein Neutrino-Observatorium. Und obwohl das Ding so riesig ist, werden, glaube ich, bei einem Riesenereignis werden vielleicht 10, 12 Neutrinos gemessen, die dort auftauchen. Also das ist ganz, ganz wenig, aber diese Neutrinos spielen eben eine ganz besondere Rolle. Es gibt Neutrinos, die kommen von der Sonne, die versucht man irgendwie rauszurechnen. Und es gibt Neutrinos, die entstehen dann bei ganz extremen Ereignissen im Universum, zum Beispiel eben bei Supernova-Explosionen. Da entstehen extrem viele Neutrinos. Ein sehr großer Teil der Supernova wird als Neutrinos ausgeschleudert, also die Energie von der Supernova wird zu einem sehr großen Teil als Neutrinostrahlung frei. Und wenn man diese Neutrinostrahlung misst, dann weiß man, hey, in Kürze wird man dort auch den Lichtblitz einer Supernova sehen. Man kann dadurch also einer Supernova, wenn man Glück hat, sogar zuschauen. Also das ist ganz eine neue Form der Astronomie mit Teilchen, mit Neutrinos. Und mit Lasern hat man noch eine neue Form der Astronomie gefunden, mit etwas, das man erst vor, ja, 15 Jahren, sind es auch nicht einmal, nachgewiesen hat. Es gibt noch eine Welle, die durchs Universum gehen kann. Noch eine Art von Wellen.
Ich glaube, das sind die Gravitationswellen.
Gravitationswellen, der Raum selbst wabert, der Raum selbst wackelt und man hat eine Möglichkeit gefunden, das zu messen. Es ist ganz schön schwierig, Gravitationswellen zu messen, weil das sind, also die verkürzen und verlängern den Raum beim Durchfließen, aber nur um ein Tausendstel oder Zehntausendstel von einem Protonendurchmesser oder noch weniger. Also das ist extrem winzig. Wie soll man sowas jemals messen? Der Einstein hat zwar gesagt, dass es solche Gravitationswellen geben muss, hat aber gleichzeitig gesagt, es ist völlig aussichtslos. Das ist so winzig, das wird niemals ein Mensch messen können. Wir haben es geschafft. Und zwar mit Interferometrie. Man verwendet Laser, die über eine weite Strecke ausgesendet werden und gespiegelt werden, am besten über viele Kilometer hinweg, in zwei Richtungen, im rechten Winkel zueinander. Und wenn diese beiden Arme jetzt nicht hundertprozentig genau den gleichen Weg haben, wenn der Weg also auch nur um winzige Bruchteile eines Atomkerndurchmessers abweicht, dann kriegen wir ein bisschen Interferenzmuster. Also man stellt die beiden Laser so ein, dass man praktisch nichts sieht, weil sich die beiden Wellen so überlagern, dass sie sich auslöschen gegenseitig. Und sobald es da aber eine winzige Änderung bei einem Arm gibt, entsteht ein kleiner Lichtblitz. Und so kann man eine Gravitationswelle messen. Man hat jetzt den Plan, das Ganze in super riesig im Weltraum zu bauen. Das ist das Projekt LISA. Momentan ist das größte, das wir haben, LIGO, L-I-G-O, das ist noch auf der Erde. Aber LISA soll im Weltraum sein und eine Armlänge von einigen Millionen Kilometern haben. Also das wird ein super spannendes Projekt. Das ist so in 15 Jahren im Weltraum vermutlich.
Gravitationswellen werden ja auch von besonders heftigen Ereignissen im Universum hervorgerufen. Zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren oder auch wenn zwei Neutronensterne kollidieren, wird der Raum um diese Objekte so stark erschüttert, dass sich eben diese Erschütterungen als Schwingungen des Raumes selbst, also als Gravitationswellen, ausbreiten. Und schließlich kann es neben der Mikrowellenhintergrundstrahlung im Universum auch eine Gravitationswellenhintergrundstrahlung geben. Also das Schütteln des Raumes infolge des Urknalls könnte immer noch messbar sein. Und das wollen wir natürlich wissen.
Und damit sind wir durch mit der Welt der schrägsten Teleskope, die uns das unsichtbare Universum zeigen. Und es wird Zeit für unser Astrolexikon.
Das Kepler Astrolexikon.
So, die Samara zieht heute unseren Begriff.
Blauer Überriese.
Was ist ein blauer Überriese? Oder was könnte das sein?
ein riesiger Stern. Sie sind sehr heiß und leben nicht wirklich lange.
Genau, je größer das ein Stern ist, desto kürzer lebt er, weil er Energie so schnell verbraucht. Tatsächlich gibt es blaue Überriesen. Die leben nur einige 10 Millionen Jahre. Die allergrößten überleben nicht einmal 1 Million Jahre. Das ist für einen Stern quasi gar nichts. Und diese blauen Überriesen erzeugen in ihrem Inneren trotzdem einen großen Teil der schweren Elemente. Und am Ende ihres Daseins, was erwartet einen blauen Überriesen als sein Lebensende?
Eine Supernova.
Das sind diese Typ 2 Supernovae, die dann das ganze Material, die ganzen Elemente, die im Inneren durch die Kernfusion dann erzeugt worden sind, bis hin zum Eisen, in das Universum rausschleudern. Da gibt's dann, wenn das Ganze in die richtige Richtung passiert, auch einen Gamma-Blitz, denn das wir dann mit unseren Magic- und Hess-Cherenkov-Teleskopen vielleicht messen können, wenn uns der trifft. Und ja, das Material wird rausgeworfen, kühlt ab und kann dann irgendwann als Material wieder dienen, wo neue Planeten entstehen können. Also diese blauen Überriesen, die sind super selten, weil sie eben nicht lange leben. Die sind sofort weg nach der Sternentstehung. Aber die sind ganz, ganz wichtig für die Entwicklung einer Galaxie, weil durch diese blauen Überriesen wird dem das ganze Medium, wird alles in der Galaxie mit schweren Elementen angereichert und dadurch können in einer Galaxie Planeten entstehen.
Und das war nun die 57. Folge von Astronomie am Kepler. Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzähle anderen, dass es diesen Podcast gibt, schreib uns einen freundlichen Kommentar und wir freuen uns immer über Abos und gute Bewertungen auf Spotify, YouTube oder wo immer du diesen Podcast hören kannst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du wie immer auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Und wenn du Fragen an uns hast, wenn du dir Themen wünschen willst oder wenn du einfach ein paar Bemerkungen loswerden möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns immer über Post. Unsere Mailadresse ist keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpass nicht unsere nächste Folge, in der wir über die Milchstraße reden.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.